Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte mit mir, der Eva, und heute wieder dabei...
Ich,
Elga. Hey,
also jedes Mal ein Überraschungsei, wer wieder mal dabei ist. Heute bin ich dabei.
Elga ist wieder da. Hallo.
Hallo.
Ja, es freut mich sehr, dass du wieder da bist.
Ja, mich freut's auch. Auch wenn ich jetzt lieber in der Sonne vielleicht wäre, aber ich freue mich, dass ich, wenn ich schon hier sein muss, im Podcast sein kann.
Ach, das ist jetzt aber schon so, wie heißt das, Jammern auf hohem Niveau. Du warst ja jetzt eh im sonnigen Argentinien, da war es sicher besser als bei uns das Wetter, oder?
Ja, aber ich war ja eigentlich nicht nur im sonnigen Argentinien, weil ich war ja eben auch im Süden, in Patagonien. Und da war das Wetter jetzt nicht so super. Also es war schon 12 Grad, also so wie hier eigentlich, könnte man sagen. Nur, dass es sehr, sehr windig war. Das heißt, ich war die Hälfte der Zeit im warmen, aber auch die Hälfte der Zeit in nicht so super schönen, tollen Wetter. Aber es hat sich trotzdem ausgezahlt.
Aber ich hoffe, du hast eine tolle Zeit gehabt, trotz allem, oder?
Ja, voll. Ich habe mir eben diese Gletscher angeschaut, also den einen Perito Moreno, der wächst und der kalbt. Ich finde das Wort sehr weird, aber anscheinend heißt das so.
Ja,
wenn
stimmt.
Wenn der da so das Eis runterwirft.
Ja, ich finde auch, dass das komisch klingt.
Gell? So gebärt, aber ja. Und das war schon sehr cool und sehr spannend, wieder einen neuen Aspekt einfach von diesem riesigen Land zu sehen, den ich noch gar nicht gekannt habe.
Ja, das klingt, als hättest du eine gute Zeit gehabt.
Ja, und ich habe auch gefragt, weil du gemeint hast, wegen Südlichter.
Ja,
und,
genau, haben wir das
jetzt
immer noch gesprochen.
Die hat gemeint, nah gibt's nicht.
Ach.
Nicht einmal in Ushuaia. Ushuaia wäre nämlich noch ein Eizahl weiter südlich. Mhm. Das ist das letzte Dorf sozusagen. Das wird auch so Fin del Mundo, das Ende der Welt, bezeichnet. Nicht einmal die haben Südlichter, haben die gemeint. Also das nicht.
Okay.
Aber sie haben so spezielle Wetterphänomene, hat sie mir irgendwie gezeigt. Ja, aber keine Südlichter.
Ach, schade. Naja, ich wäre eh nur neidisch gewesen. Das ist schon ganz gut. Hast du was anderes Astronomisches erlebt? Oder?
Ja, ich war im Planetarium. In Buenos Aires. Das war an dem Tag, wo mein Freund krank war. Wahrscheinlich hatten wir nämlich dort Covid.
Oh je.
Also es war dort gerade eine Covid-Welle. Ja, wir hatten halt Schnupfen und im Sommer Schnupfen klingt irgendwie nach Covid. Es war Gott sei Dank nichts Schlimmeres, kein Fieber oder so, weil ich war erst seit kurzem geimpft.
Mhm.
Aber trotzdem an einem Tag war halt ich noch fit und er war krank. Und dann habe ich die Chance genutzt und alles das zu unternehmen, was man nicht unternehmen kann, wenn man kein Spanisch kann.
Ah, okay, ja.
Ja, und deshalb bin ich dann ins Planetarium allein gegangen und habe mir eine Show auf Spanisch angeschaut.
Ah, cool.
Ja, voll. Und das Coole ist eigentlich, wie ähnlich das ist halt zu unseren Planetarium-Shows. Also von der Aufmachung her, es war auch live moderiert. Also, dass das doch dann irgendwie recht ähnlich so die Dramaturgie ist von der Show und was erzählt wird und wie es erzählt wird. Das war irgendwie sehr spannend anzuschauen.
Ich finde das generell immer sehr spannend, auch in den anderen Ländern zu sehen, wie Wissenschaft vermittelt wird oder kommuniziert wird oder inszeniert wird. Also in Amerika wird das sehr viel inszeniert. Also da passiert so eine Vermittlung auf einer ganz anderen Ebene, finde ich.
Mhm.
Finde ich immer wieder beeindruckend.
Ja, in den USA war ich auch in einem Planetarium in New York. Und das war aber auch sehr cool. Also die Sprecherin, die hätte eine professionelle so Filmsprecherin sein können, weil bei uns sind das ja normale Leute halt, die versuchen halt ein bisschen irgendwie schön zu sprechen und Ding, aber wir sind jetzt keine ausgebildeten Stimmmenschen und Synchronsprecher oder so. Aber die dort, das war sehr professional.
Mhm, ja. Ja, das entspricht auch dem, was mein Eindruck ist, dass es irgendwie auf einem ganz anderen Level passiert. Auch, ja.
Mhm.
Ja, das ist cool. Ja. Aber hast du viele tolle Eindrücke aus Argentinien mitgenommen?
Ja, voll. Aber es war viel zu kurz, auch wenn es jetzt für die HörerInnen gewirkt hat, als ob ich da ein halbes Jahr war. Ich war eigentlich nur 3 Wochen dort, 2,5 sogar nur. Deswegen war es schon ein bisschen kurz, aber war schön. Und endlich habe ich das jetzt auch abgehackt auf meiner Bucketlist.
Genau, ja. Na, ich war ja sehr fleißig während deiner Abwesenheit. Also ich weiß ja nicht, ob du alle unsere Folgen gehört hast. Ich hatte ja mit der Jana ein paar Gespräche und dann war der Peter ja zu Gast, hatten wir ein Science-Fiction-Special. Ich weiß noch, einmal habe ich eine Nachricht von dir aber bekommen, ich glaube sogar aus Argentinien. So, ich höre gerade die aktuelle Folge von Cosmic Latte. Das habe ich irgendwie witzig gefunden, dass du quasi den eigenen Podcast hörst.
Ja, voll, ja, na voll, die habe ich alle gehört, habe ich sehr cool gefunden.
Eben, du hast ja beschlossen, dass du ein bisschen weniger bei uns mitmachen wirst. Deswegen ist ja jetzt auch Diana eingeladen, öfters bei uns mitzumachen. Und zwar machst du das nicht, weil dir langweilig ist oder weil du genug von Cosmic Latte hast, sondern weil du ja auch noch andere Sachen machst.
Ja, ich meine, das ist generell schon immer so ein Problem von mir gewesen, dass ich zu viele Sachen gleichzeitig machen will. Aber ich bin sehr froh, dass Diana da einspringen kann und ich da nicht irgendwie völlig rausdroppen muss, sondern so ein bisschen mitmachen kann. Das ist echt super. Mein neuestes Projekt ist jetzt, dass ich einen Master auf der JKU, also der Kepler-Uni in Linz, begonnen habe. Aber ich ziehe nicht nach Linz und ich tue auch nicht meinen Job aufgeben. Das heißt, ich arbeite eh noch immer weiter Vollzeit. Aber ich mache das so aus Interesse. Also das Studium ist Artificial Intelligence. Und ich unterrichte ja auf wirklich ein Basic-Niveau, unterrichte ich das ja schon an unsere Studis im ersten Semester. Und da interessiert mich einfach, dass ich mich mehr in die Thematik hineinarbeite und einfach was lerne. Also mir geht es gar nicht darum, jetzt unbedingt einen Abschluss zu kriegen, aber ich möchte halt schon ein bisschen was weiterbringen und lernen. Und das ist doch nicht so wenig Arbeit. Das ist alles Fernstudium, aber trotzdem mit so jede Woche so Übungsaufgaben und solche Sachen. Das ist etwas, was ich was ich jetzt mal machen werde. Schauen wir mal, wie lange, aber okay. Das ist jetzt seit März.
Und was musst du da so machen? Also was sind da so die Fächer?
Also ich habe mir natürlich nur die rausgepickt, die mich irgendwie interessieren.
Ja.
Also ich habe mir rausgepickt AI for Life Science. Also ich will auch diesen Schwerpunkt machen, AI for Life Science, weil ich komme ja aus diesem Biomedical Engineering, Medical Stuff Bereich. Und das ist auch voll spannend, weil da gibt's ja voll viel so Moleküle und Datenbanken und da kann man mit Python sehr viel machen. Also ich habe dann dazu auch eine Übung, wo wir mit Python solche Libraries, so AI-Libraries verwenden werden, um Moleküle zu analysieren und deren Verhalten vorherzusagen. Dann habe ich auch noch ein sehr cooles Fach. Also ich finde, das klingt sehr cool. Das heißt Robo-Psychology.
Okay.
Irgendwie voll süß, als ob man Roboter therapiert. Aber es geht natürlich nicht darum, sondern so, wie Menschen interagieren mit Robotern, mit künstlicher Intelligenz und diese psychologischen Faktoren.
Okay, ist da auch so ein bisschen dieses, dass wir Menschen dazu neigen, eben KIs zu vermenschlichen?
Ja, voll.
Okay. Also ja, voll so, spannend.
Ob das gut ist oder nicht oder soll das menschenähnlich sein oder nicht, das ist die Frage.
Ja, cool. Und das kannst du daneben beruflich machen? Also das ist so aufgebaut, dass das berufsbegleitend ist?
Naja, nein, ist es nicht, aber es wird alles aufgenommen, also aufgezeichnet.
Ja,
und
okay.
Ich kann es online nachschauen, außer diese Übungen eben. Aber nachdem ich einen sehr coolen, flexiblen Job habe, kann ich das so legen, dass ich bei dieser einen Übung, wo Anwesenheitspflicht ist, da kann ich anwesend sein. Aber die Vorlesungen werden alle aufgezeichnet.
Ach,
was
toll.
Super ist, weil ich schaue mir Vorlesungen nur in 1,5 bis 2 Geschwindigkeit an.
Ja, ich hasse das auch, wenn sie an der Uni die Vorlesungen nicht aufzeichnen oder beziehungsweise nicht einmal streamen. Das bringt dann immer meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Das ist, es ist nicht nett gegenüber Studenten, die halt einen Beruf haben oder andere Sachen auch noch machen, die halt vielleicht nicht immer in die Vorlesung gehen können.
Ja, voll. Aber bei AI, ich meine, erwartet man, dass es ein bisschen so modern ist.
Dass es digital ist, ja. Stimmt, ja.
Und eben, es ist als Fernstudium auch angepriesen, dass man es im Fernstudium in Wien und in irgendwo anders in Bregenz oder so machen kann. Ja, also wenn jemand Erfahrungen hat damit oder das auch studiert, gerne Tipps. Ich war schon ein bisschen lost am Anfang des Semesters mit dem Anmelden und so. Es war, ja, und oder wie ihr das findet, falls ihr das auch jemanden kennst zumindest, der das studiert.
Okay, aber die erste Hürde ist genommen, bist inskribiert und genau. Das heißt, du fährst jetzt einmal in der Woche nach Linz zur Übung?
Nein.
Ach so.
Nein, das ist auch online.
Ach so, das ist okay. Also
ich muss gar nicht nach Linz fahren, das ist eigentlich praktisch.
Okay,
das weiß nicht so schlecht, ich komme aus Linz. Irgendwann werde ich vielleicht fahren, mir die Uni anschauen, aber ich muss gar nicht nach Linz. Nein. Selbst die Prüfungen sind online. Oder es gibt so ein Zentrum, wo man in Wien hinfahren kann, wo alles gestreamt wird und wo man auch Prüfungen machen kann.
Okay. Ach, ich glaube, ich habe das falsche Studienfach. Bei mir ist das alles, geht das alles so nicht. Das ist sehr viel mit Präsenz. Ja. Da muss man seinen Luxuskörper auf die Uni bringen.
Ja, man muss halt trotzdem lernen und 40-Stunden-Job daneben.
Na ja, klar.
Instagram möchte ich halt auch weitermachen. Da war ich in letzter Zeit und haben sich coole Sachen irgendwie ergeben. Zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich beim Internationalen Frauentag bei einer Women in Code Developer Konferenz, wo ich einen Vortrag gehalten habe, nur weibliche Speakerinnen. Solche Sachen haben sich auch ergeben und ich möchte meinen Instagram-Kanal nicht ganz aufgeben Und das ist auch.
Ja, bist schon sehr ambitioniert. Also Hut ab, auch für deinem neuen Projekt jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Halt uns auf dem Laufenden, was sich da tut.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und ja, und heute haben wir, jetzt verlassen wir die KI ein bisschen und widmen wir uns wieder der Astronomie oder der Raumfahrt eigentlich. Also wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, wir sind ja jetzt noch im März und es war jetzt am 8. März der Weltfrauentag oder Kampftag eigentlich. Und ich finde ja, es sollte nicht nur an einem Tag der Gleichberechtigung gedacht werden, sondern eigentlich, ja, zumindest das ganze Monat könnten wir jetzt mal nehmen, weil wir ja noch im März sind, oder eigentlich das ganze Jahr. Und ich denke mir dann oft so, also ich habe das in meinen alten Jobs oft dann immer vom Chef höchstpersönlich eine Blume überreicht bekommen am Weltfrauentag. Und habe dann immer gedacht, ja, schenk dir die Blume, ja, und sorg vielleicht eher für andere Sachen, für
Gehaltserhöhung.
Ja, genau, ja, also generell halt den Gender Pay Gap mal zu schließen oder so, ja. Genau, und deswegen wollen wir heute aber eben auch noch ein bisschen mehr über Frauen auch sprechen. Ja, und schauen, welche Frauen denn nach den Sternen gegriffen haben. Soll ich vielleicht den Anfang machen?
Genau, du beginnst mal mit denen, die so theoretisch nach den Sternen gegriffen haben und ich dann die praktisch.
Genau, die dann wirklich.
Weil ich habe nicht drei Astronautinnen.
Wenn wir schon spoilern, geht es dann wirklich ins Weltall. Und genau, also bei mir, ich bleibe noch am Boden. Aber wir werden halt ziemlich viel um die Welt auch reisen. Also wir sind sehr international bei den Frauen, die wir da ausgesucht haben. Und ich bin von meiner ja ganz begeistert, obwohl die Geschichte ein bisschen eine Tragik auch in sich hat, finde die Geschichte auch deswegen spannend, weil sie ein sehr gutes Zeitbild auch zeigt eigentlich, ja, also wie damals auch Frauen gelebt, geforscht haben und was das aber Frauen auch bedeutet hat, ja, und was für Entscheidungen da auch damit im Zusammenhang dann stehen. Und zwar gehen wir nach Australien diesmal und ich traue mich ja fast zu wetten, dass viele noch gar nicht von ihr gehört haben. Also das ist, ich kannte ehrlich gesagt den Namen auch bis vor ein paar Tagen nicht. Also ich bin da über sie gestolpert, mehr oder weniger, und bin aber jetzt ziemlich begeistert und deswegen möchte ich das auch gleich teilen hier und freue mich wirklich darauf, dass ich da jetzt die Geschichte von ihr erzählen kann. Und zwar geht es um Ruby Payne Scott. Die hat gelebt von 1912 bis 1981, ist eben in Australien geboren, 1912. Ja, ist eine kleine Begründerin der Radioastronomie. Also Radioastronomie bin ich ja letztens schon mit der Jana ganz begeistert und enthusiastisch gewesen, wie toll Radioastronomie ist, weil es wirklich eine ganz tolle Sache ist. Und sie ist da eine der ersten gewesen, die eigentlich das begründet hat, nämlich auf die Idee gekommen ist, dass man die Signale aus dem All jetzt eben nicht nur im optischen Bereich untersucht, sondern eben auch Radiowellen analysiert. Und sie ist eigentlich Physikerin, also sie ist jetzt gar nicht so eine klassische Astronomin. Sie hat auch die meiste Zeit in ihrem Scientific-Leben, also jetzt gar nicht in der Astronomie verbracht, sondern im Physikbereich. Also sie hat auch eben den Master in Physik gemacht, das war auch damals die höchste Ausbildung, die man damals machen konnte, und zwar in Sydney an der Universität. Das war 1936. Sie hat dann danach in einem Krebsforschungslabor gearbeitet, und zwar bei der Strahlenbehandlung. Also das war damals ganz neu. Da habe ich gleich an dich denken müssen, dass dich das wahrscheinlich interessiert.
Ja, stimmt.
Und sie ist dann aber nachher so rekrutiert worden, mehr oder weniger für die Physikabteilung. Also sie hat dann einen Job im Physiklabor bekommen, und zwar im Radio Physics Lab. Und zwar war das aber nur Tarnung eigentlich. Also das war da auch so der Eingang zu diesem Physiklabor, war auch schwer bewacht und so. Und weil da nämlich also eigentlich eine Militäroperation stattgefunden hat. Also wir sind da im Zweiten Weltkrieg. Und da ging es jetzt eben darum, an einer neuen Technik zu arbeiten, und zwar war das Radar. Also das ist damals eben ganz neu gewesen, und es ging da eben darum, dass man jetzt wirklich auch Flugzeuge, also Kampfflugzeuge, vor allem in der Nacht orten kann. Also da ging es halt wirklich darum. Und das war auch eben 1941, das war kurz vor dem Angriff eben auf Pearl Harbor und dann eben auch den Eintritt von Australien eben in den Zweiten Weltkrieg. Und ihre Aufgabe war es, da jetzt eben Radargeräte zu entwickeln, die dann eben diese feindlichen Flugzeuge erkennen können, und das Ganze war jetzt eben viel komplizierte Mathematik auch dabei. Und sie hat das echt super gemacht. Also sie ist davon allen geschätzt worden. Also es sind da alle zu ihr hingegangen, wenn es wirklich um schwere Mathe ging, weil sie sich da wirklich ausgekannt hat. Und sie hat auch wirklich ein gutes Verständnis gehabt. Und jetzt nicht nur für die Mathematik, sondern eben auch alles, was die Technik betrifft, was die Physik dahinter betrifft. Und sie hat das halt wirklich sukzessiv auch immer mehr machen können. also in diesem ganzen Labor hat es zwei Frauen gegeben. Also sie war da halt natürlich alleine und hat da auch um ihre Rechte kämpfen müssen. Also sie war da eigentlich top anerkannt und gewertschätzt, ja, also für ihre Fähigkeiten. Aber sie durfte zum Beispiel keine Shorts tragen, ja, also ganz banale Sachen irgendwie so. Frauen müssen Kleider tragen, ja. Und da hat sie gesagt, na sicher nicht, ja. Ich muss da dauernd auf Leitern raufklettern, das sind nur Männer, ja. Ich ziehe da sicher jetzt kein Kleid an, ja. Eine Regel war zum Beispiel auch, dass Frauen nicht rauchen durften. Also Männer schon, aber Frauen nicht. Und da hat sie dann wirklich so einen Ein-Frauen-Protest gestartet und hat dann bei einem Interview, obwohl sie nicht Raucherin war, dann wirklich so ganz provokant eine Zigarette sich angezündet, wahrscheinlich die einzige Zigarette in ihrem Leben, um da halt eben auch wirklich auch aufmerksam zu machen, dass das einfach lächerlich ist, diese ganzen Regeln. Aber das ist eigentlich harmlos im Vergleich zu dem, was dann eigentlich noch geschehen ist. Und zwar hat sie 1944 geheiratet, aber heimlich. Also sie hat das niemandem gesagt. Sie hat auch den Ehering nicht getragen. Also man vermutet, dass es vielleicht irgendwie so eine Kette oder sowas getragen hat. Sie hat auch eben ihren Mädchennamen behalten. Und der Grund dafür war, dass es in diesem Australian Public Service einen Marriage Ban gegeben hat. Das heißt, dass Frauen, die verheiratet waren, nicht arbeiten durften. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das hat wirklich... Also dass es diesen Marriage Ban wirklich gegeben hatte. Ja. Das heißt, wenn die Leute gewusst hätten, dass sie verheiratet ist, hätte sie sofort... Ja, wäre sie ein Job losgeworden. Diesen Marriage Ban, der ist auch tatsächlich erst 1966 aufgehoben worden. Das war also jetzt eben wahrscheinlich so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Also man geht davon aus, dass jetzt so ihre direkten Kollegen wahrscheinlich schon gewusst haben, dass sie verheiratet war, aber da ziemlich dicht gehalten haben, weil die ja auf ihre Arbeit auch angewiesen waren, ja, und weil sie halt eben das auch gewertschätzt haben, dass sie da eben wirklich eine gute Physikerin und Mathematikerin ist und haben da eben dicht gehalten. Aber ich finde es halt total arg, dass du das verheimlichen musst, dass du verheiratet bist. Ja,
ja, ich meine, ich habe das, glaube ich, mal gehört, so beim Rekrutieren, also bei dem, wenn sie Leute bewerben, dass sie dann nur so unverheiratete, weiß nicht, Telefonistinnen oder sowas, dass sie dann nur unverheiratete Frauen nehmen, weil ja eben danach hat man andere Pflichten und sollte man nicht arbeiten.
Aber genau. Der Marriage Ban gilt natürlich nicht für verheiratete Männer.
Ja, ey, klar, ja.
Sondern das war halt wirklich nur für Frauen. Genau, und sie war eben ja unverheiratet, als sie den Job begonnen hat. Also das kommt dazu, ja. Naja, auf jeden Fall, der Krieg war dann eben irgendwann vorbei. Und das heißt, die Radarabteilung war dann irgendwie auch mehr oder weniger obsolet. Und da hat sich dann eben dieses Australian Council for Scientific and Industrial Research überlegen müssen, was sie halt jetzt mit diesem Radiophysic Lab weitermacht. Und ja, die Antwort war dann eben Radioastronomie, also sie hatten ja diese ganzen Instrumente und das alles. Und ja, und sie haben dann eben begonnen, Radiowellen zu erkunden, die jetzt eben vom Weltall kommen. Und ja, und so ist dann eigentlich aus Physikern, aus Kriegszeiten sind dann mehr oder weniger Astronomen geworden. Und das war bei ihr eben auch so. Und was auch so ein bisschen so vielleicht die Motivation dahinter war, dass man ja während dem Krieg auch immer wieder so Störungen beobachtet hatte. Ja, und dann hat es gedacht, okay, das ist vielleicht vom Feind irgendwie verursacht. Und man ist dann aber schnell irgendwie dahinter gekommen und hat sich überlegt, dass das vielleicht mit der Sonne zu tun hat, mit Sonnenflecken konkret, und hat da jetzt eben wirklich diesen Zusammenhang ein bisschen gesucht, wobei es jetzt nicht offensichtlich ist, dass es eben mit den Radiowellen irgendwie, ja, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also Sonnenflecken sind diese eher dünkleren Flecken auf der Sonnenoberfläche, was eben verursacht wird durch starke Magnetfelder, die jetzt eben diese Wärmekonvektion, diesen Transport eben an die Oberfläche verhindern. Und dann kommt es eben zu diesen Flares, also dieser Strahlungen, zu Ausbrüchen, auch koronaren, diesen Massenauswürfen. Und das sind dann halt wirklich starke Strahlenmengen, die da plötzlich ausbrechen und eben auch auf die Erde treffen können. Das heißt, man hat da auch dann eben so eine Korrelation gefunden eigentlich zwischen dieser Intensität jetzt von diesen Funksignalen und eben auch der Menge dieser Sonnenfleckenaktivitäten. Und man hat aber jetzt eben nicht genau gewusst bei diesen Messungen, woher das genau kommt. Ja. Also man hat eben schon so, okay, es ist da irgendwie die Umgebung von der Sonne, aber jetzt so ganz genau zurückverfolgen hat man das eben nicht gekonnt. Und da hat es dann interessanterweise, zufälligerweise gerade ein super Ereignis gegeben auf der Sonne, das halt wirklich 1946 ein enormer Solarflare eben die Erde getroffen hat. Also es waren die Auswirkungen wirklich stark. Also es hat so wirklich die Schiffskompasse da verdreht, ja, und es war sogar der Funkverkehr unterbrochen zwischen USA und Europa. Und ja, das war natürlich jetzt eine super Gelegenheit, jetzt eben in Australien. Also die haben dann in Sydney ihre Antennen da quasi dorthin gehalten und ja, und haben das eben aufgezeichnet und sich die Daten angesehen. Und da war eben Ruby Payne Scott dabei. Hat sich jetzt wahrscheinlich gar nicht das Astronomen noch begriffen, ja, aber hat da eine ihrer wichtigsten Entdeckungen eigentlich gemacht, was sie dann eben bemerkt hat, dass die Antennen, dass sie Überlagerungen aufgenommen hat. Also sie hat eben zwei Wellen empfangen, die eben interferiert haben. du hast, wenn quasi die Sonne aufgeht und dann gibt es ein kurzes Zeitfenster, wo genau im richtigen Winkel das alles eintrifft und dann reflektiert wird vom Ozean. Also das war nämlich in der Nähe vom Ozean, also das Teleskop. Und so hat sie dann quasi Interferometrie machen können. Ja, also sie hat dann mittels Triangulation den Ursprung bestimmen können und so dann eben auch wirklich haargenau sagen können, okay, das ist von dort, von der Sonne gekommen. Und im Krieg hat man das ja schon gemacht eigentlich, um eben einen Standort jetzt von Flugzeugen zu bestimmen. Und jetzt hat man das aber eben gemacht, um quasi den Ursprung von diesen Ausbrüchen zu lokalisieren und zurückzuverfolgen. Und das ist schon ganz spannend. Also sie war da auch sehr gut in dieser Datenverarbeitung. Also sie konnte da wirklich auch sehr gut damit umgehen und hat eigentlich so in der Minute, wo sie quasi die Daten empfangen hat und das gesehen hat, hat sie da schon gewusst, okay, was sie da machen muss. Und ja, und das Gute war eben auch, dass die Signale so stark waren. Es war jetzt auch kein großes Radioteleskop notwendig. Also das war wirklich mit denen zu machen, was sie da vor Ort hatten. Und die Interferometrie ist ja nach wie vor heute in der Radioastronomie gebräuchlich, wobei es eben wird jetzt nicht mit Ozean verwendet, sondern es werden ja eben die Radioteleskope zusammengeschalten und eben diese Radioemissionen aus dem All zu detektieren. Und das ist, insofern ist das total spannend, weil man muss sich ja auch vor Augen führen, dass eben bis davor hat man ja nur quasi die sichtbaren, die scheinenden Objekte, die Sterne, die wir eben sehen am Himmel untersucht. Das heißt, es ist alles eben in diesem, ja, im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums passiert. Und jetzt eben durch die Radioastronomie hat man plötzlich ganz neue Dinge gesehen und hat da wirklich viel untersuchen können. Also es ist wirklich ein neues Fenster ins All da geöffnet worden. Und sie hat dann eben auch sehr viel Untersuchungen weiterhin auch gemacht, vor allem was eben die Sonne betrifft, hat da viele neue Fragen auch aufgeworfen. Also man ist dann erst auch draufgekommen, wie viel wir nicht wissen zum Beispiel. Ja. Und hatte wirklich also ganz große Arbeit eigentlich geleistet oder Vorarbeit. Persönlich lief es allerdings nicht so gut für sie. Also sie hatte kurz nach dem Krieg eben auch eine Fehlgeburt. Also sie dürfte da offensichtlich während einer Besprechung oder sowas dann die Fehlgeburt erlitten haben, ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Und danach ist dann irgendwie so über ein Jahr hat man dann eigentlich bei diesen ganzen Besprechungsnotizen ihren Namen nicht mehr gefunden. Natürlich, über kurz oder lang ist natürlich auch aufgeflogen, dass sie doch verheiratet ist. Ja, also 1950 ist dann das Geheimnis dann gelüftet worden. Und ja, hat natürlich auch Konsequenzen für sie gehabt. Ihre Festanstellung ist in eine temporäre Anstellung umgeändert worden. Sie hat dann auch den Rentenfonds verloren. Also während dem Krieg in Australien wurden die Gehälter von den Frauen während dem Krieg eben erhöht. Und das ist jetzt wieder gekürzt worden. Da hat sie dann auch sehr gekämpft, dass das nicht passiert, aber vergeblich. Ja, und obwohl sie jetzt wirklich eine Pionierin in der Radioastronomie war und wirklich, wirklich tolle Arbeit geleistet hat, ja, hat sie da jetzt eben diese ganzen Unzulänglichkeiten erfahren müssen. Und und sie ist dann eben 1951 das zweite Mal schwanger geworden. Und da gab es dann halt eigentlich wirklich nur die Option, dass sie halt kündigt, weil es gab jetzt sowas wie Karenz oder Mutterschaftsurlaub oder sowas. Das gab es damals einfach nicht. Ja. Also es war für eine Frau, wenn sie schwanger wurde, halt wirklich eigentlich nur die Option, dass sie dann kündigt. Und ich meine, abgesehen davon, dass sie ja wahrscheinlich eh nicht mehr gearbeitet hat, weil sie ja verheiratet war, ist es leider so gewesen. Ja. Und es hat dann aber eine Abschiedsfeier für sie gegeben. Also ihre Kollegen haben sie sehr geschätzt. Und es hat dann ihr Chef auch bei der Abschiedsfeier gesagt, dass sie da irgendwie so der beste Physiker ist für sie. Und es gibt zwar keinen Mutterschaftsurlaub für sie, aber sie kann bei gegebener Zeit wieder zurückkehren. Und hat sie dann aber drauf gepfiffen und kam dann eben nicht mehr zurück und ist dann eigentlich mit 39 Jahren aus der Wissenschaft ausgeschieden, hat sich dann entschieden, eben die Familie zu gründen. Also sie hat dann noch ein weiteres Kind bekommen. Also sie hat das erste Kind war ein Sohn und das zweite Kind dann eine Tochter. Und wie die Kinder dann älter waren, ist sie dann an die Schule gegangen, also hat dann unterrichtet an einer Mädchenschule und war aber dann eben in der Astronomie nicht mehr vertreten. Und ich finde das sehr schade, weil sie da halt wirklich Hervorragendes geleistet hat, also top gescheit war. Ja, und ich glaube, dass da viel Potenzial liegen geblieben ist. Also ich habe ein Interview gehört von ihrer Tochter, die irgendwie gemeint hat, dass also ihre Mutter war da komplett im Reinen damit, also dass das für sie okay war. Aber ich finde es natürlich trotzdem schade. Wer weiß, was sie noch alles entdeckt hätte.
Genau, ja, denke mir auch, was hätte sie noch irgendwie gemacht und wie hat sie es weitergebracht? Aber ja, vielleicht hat sie zumindest ein paar Mädchen inspiriert in der Mädchenschule.
Ja, yeah. Zumindest, also ihre Kinder sind auch, also ihr Sohn ist theoretischer Physiker oder Mathematiker oder sowas, also ist auf jeden Fall auch erfolgreich und die Tochter ist Künstlerin geworden. Also in der Kindererziehung dürfte sie alles richtig gemacht haben, auch wie wahrscheinlich überall. Also ist eine sehr interessante Persönlichkeit auch, also war da sehr beeindruckt von ihrem Lebenslauf auch. Also Ruby Penscott, Australien. Mal was ganz was anderes.
Und wo du gesagt, sie hat den Mädchennamen behalten, ist Penscott ihr Mädchenname oder ist sie
genau.
schon?
Genau, nein, also mit der, der Name von ihrem Mann war dann Hall, also ihre Kinder heißen auch, glaube ich, Peter Hall und den Namen von der Tochter weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Ja, na spannend. Die kannte ich auch nicht, aber klingt nach einer sehr wichtigen Persönlichkeit eigentlich.
Ja, eben, also vor allem, weil sie halt wirklich ein komplett neues Feld in der Astronomie auch mitbegründet hatte, also. Und eben ihre Kollegen haben ja dann auch weiter geforscht und ja, und da wirklich auch vieles entdeckt. Deswegen sehr schade, ja.
Ja, aber es gibt ja noch mehr coole Frauen. Ich habe mir drei rausgepickt, drei Astronautinnen oder eigentlich auch eine Kosmonautin. Ich wollte es ein bisschen so chronologisch aufrollen. Das heißt, wir beginnen natürlich bei der ersten Frau im Weltall. Die kennen viele nicht einmal, was ich ein bisschen schade finde, dass man zumindest den Namen. Ja, na, wir haben mal im Planetarium so eine ins Publikum gefragt, so wer war der erste Mensch im All? Ist eh richtig gekommen, Gagarin. Und dann, wer war die erste Frau? Das hat eigentlich, ja, ich glaube, irgendwann nach langer Zeit hat einer oder so mal aufgezeigt.
Okay.
Ist jetzt in der Mehrheitsgesellschaft noch gar nicht so. Das ist die Valentina Tereshkova. Dann schauen wir uns die erste amerikanische Frau im Weltall an. Und dann noch die erste schwarze Frau, afroamerikanische Frau im Weltall. Genau, aber beginnen wir mal mit der Valentina.
Genau, wir wechseln von Australien nach Russland, direktissimo.
Ja, genau.
Und chronologisch passt es eigentlich auch ganz gut.
Genau, ja, stimmt. Mhm. Was ich bei ihr ja sehr spannend finde, wie gesagt, sie ist die erste Frau im Weltall. Sie ist 1963 mit der Vostok 6 Mission ins All geflogen, ganz alleine. Ich finde es sehr spannend und das wurde natürlich auch aus Propagandagründen auch ein bisschen so gewählt. Das ist jetzt sicher auch was viel geleistet und dass sie das bekommen hat. Aber ein Zusatzpunkt von ihr war nämlich, sie war Arbeiterin. Also sie hat eigentlich als Schneiderin und Büglerin gearbeitet und hat sich in der Abendschule zur Technikerin weitergebildet. Und auch ihre Eltern waren ganz einfache ArbeiterInnen. Ihr Vater war Kraftfahrer und ihre Mutter war Textilarbeiterin. Und die Valentina hat sich aber schon in ihren 20ern sehr fürs Fallschirmspringen interessiert, was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Aber ich finde das gerade voll cool. Ich würde es auch nicht machen. Aber.
Ja, eben. Ich finde es auch cool, aber nein, ich sterbe 1000 Tode, wenn ich so Videos sehe. Das hat sie dann auch heimlich gemacht, also heimlich vor ihren Eltern verheimlicht und war aber sehr begeisterte Fallschirmspringerin. Sie hat sich dann auch für die Kosmonautenschule beworben mehrmals und 1962 ist sie dann auch aufgenommen worden und hat sie die Ausbildung machen können. Auch interessant waren die Regeln, die es damals gab, als erstmals Frauen aufgenommen wurden. Die mussten nämlich Fallschirmspringerinnen sein, jünger als 30 Jahre, nicht größer als 170 Zentimeter und höchstens 70 Kilo. 1963 war es auch dann schon so weit, also nach eigentlich nur einem Jahr Training, was ja eigentlich recht kurz ist im Vergleich, da hat sie ihre Reise ins All gestartet. Und sie ist auch bis heute die einzige Frau, die eine Solo-Mission gemacht hat. Was ein bisschen traurig ist, 1963 war das und sie war bis 1982, also fast 20 Jahre, war sie ja die einzige Frau. Also 20 Jahre lang, 19 Jahre lang sind eigentlich keine anderen Frauen ins Weltall geflogen.
Weißt du auch warum?
Na.
Ja, na, das war nämlich, weil ihr Flug an und für sich voll die Katastrophe war, weil sie irgendwie von Anfang an der Weltraumkrankheit gelitten hat. Also ihr ging es irgendwie gar nicht gut. Also sie hat dann auf Funksprüche nicht reagiert, stundenlang, und hat dann nicht gegessen und getrunken, wenn man sie gesagt hat, hat irgendwie so Sachen verweigert. Es war dann auch irgendwie was, bei ihrem Flug war was falsch programmiert und dann hat sie die Daten erst am nächsten Tag bekommen. Also es war, kurzum, das war alles eine Katastrophe irgendwie und hat überhaupt nicht funktioniert. Und der Chef damals von dem ganzen Programm irgendwie hat sich dadurch bestätigt gefühlt, dass Frauen halt überhaupt nicht taugen fürs Weltall und dass das halt eben sowieso eine blöde Idee war, die da überhaupt dorthin zu schicken. Und der war dann ewig lang natürlich auch im Amt und so und hat dann, und deswegen ist das also komplett gestorben irgendwie, weil das so ein Desaster war mit ihr.
Also, dass sie an der Krankheit gelitten hat, das habe ich schon auch gelesen, wobei ich da wieder so widersprüchliche Sachen gehört habe, so wie, dass das eigentlich nicht gestimmt hat, dass sie so, also dass es auch ein bisschen ausgenutzt wurde, um eben Frauen so als schlecht und nicht ja, so fähig das, darzustellen. Und genau. Sie jetzt halt, es war ein Interview mit der Tochter und die hat gemeint, das hat alles nicht gestimmt.
Naja, also dass es ihr nicht gut ging, also da habe ich, glaube ich, mal ein Interview mit ihr selber mal gelesen. Das stimmt schon. Was man allerdings nicht wusste ist, weil sie ja auch eine der ersten war, die auch so lange unterwegs waren, weil ich glaube, ihr Flug hat ja 3 Tage oder so gedauert, hat man eigentlich auch nicht gewusst, dass das eben Männer und Frauen betreffen kann. Also man musste da über diese Weltraumkrankheit generell noch nicht viel und hat da jetzt irgendwie das, glaube ich, auch so interpretiert, dass das jetzt halt ja bei Frauen irgendwie auftritt. Ja. Und hat wahrscheinlich dann Vorurteile befeuert.
Ja, stimmt. Also das habe ich auch gelesen, dass das eben andere Astronauten und Kosmonauten auch betroffen hat, diese Krankheit.
Ja, eben. Es ist ja etwas, das ist ja nicht geschlechtsspezifisch, aber man wusste das damals eben noch nicht, weil halt auch noch nie jemand wirklich so lange auch im Weltall war, ja.
Also ich meine, es war ja trotzdem, glaube ich, schon eine Leistung. Also auch wenn ihr schlecht war und sie einige Experimente nicht machen konnte und manche Sachen nicht gut gelaufen sind, war das vor allem für die UdSSR damals im Kalten Krieg ein großer Erfolg, nachdem sie den ersten Satelliten ins All geschickt haben, das erste Tier, den ersten Mann und jetzt die erste Frau. Also es war natürlich so propagandamäßig eine sehr coole Sache. Was auch spannend ist, ist diese Vostok 6 Kapsel, die war nur 2,5 Meter groß. Das finde ich irgendwie, sich das vorzustellen, wie winzig das auch war. Und also es, ja, die Bedingungen sind sicher nicht so angenehm gewesen. Wie du gesagt hast, die war 71 Stunden, hat sie die Erde 48 Mal umrundet. Und dann ist sie eben wieder in Sibirien gelandet. Eine Statistik, was ich gelesen habe, es stimmt jetzt vielleicht nicht auf die Person genau oder weiß nicht, wie aktuell die ist, aber ich glaube, bis jetzt waren 635 Menschen im All und davon waren nur 72 Frauen. Aber die meisten waren US-Amerikanerinnen. Mhm. Also wenn wir auch jetzt reden von 63 bis 82 wurde keine Frau ins Weltall geschickt, das hätten ja auch die Amis machen können, aber die haben es halt auch nicht gemacht. Also die zweite war wieder eine Russin. Und erst die dritte, das ist dann die Sally Ride eben, die als nächstes vorstellen will, das war dann eine US-Amerikanerin. Aber vielleicht noch zum Abschluss zu Tereshkova, der hat dann später auch noch die Ingenieurakademie danach gemacht und ist dann aber auch in den obersten Sowjet gewählt worden und Vorsitzende des Frauenkomitees. Und nach dem Fall der Sowjetunion hat sie zwar nicht mehr so viel politische Macht gehabt, aber sie war nicht cool für Putins Partei im Parlament. Und sie lebt jetzt noch immer, sie ist über 80. Aber ja, also es ist politisch, ist es ein bisschen schwierig mit ihr, aber ich glaube, auch wenn man jetzt politisch über den denken kann, was man will, ist es trotzdem ein geschichtlich wichtiges Ereignis, dass sie einfach die erste Frau war, die im Weltraum war, auch mit all den Problemen, aber es hat trotzdem, glaube ich, eine wichtige Leistung, die dann halt die Tür noch geöffnet hat, dass das auch noch später nochmal gemacht worden ist und die da viel Energie rein dann hat, damit das mehr Frauen machen können. Also ich habe von jeder Frau so ein Zitat rausgesucht. Bei ihr habe ich ein Zitat, das ist Englisch. A bird cannot fly with one wing only. Human spaceflight cannot develop any further without the active participation of women. Das fand ich ein nettes Zitat.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, das heißt, Frauen sind der zweite Flügel quasi.
Genau, ja. Nicht die Rippe.
Ja, genau. Besser als. Ja, stimmt schon, ja.
Ich finde es trotzdem irgendwie cool, dass dieser Schritt gegangen wurde, ja, und nicht schlecht, den Namen mal zu kennen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, den Namen sollte man auf jeden Fall kennen. Also ich finde auch, dass man ihre Leistung jetzt auch gar nicht irgendwie herunterspielen sollte. Also ich möchte nicht in so einem kleinen Kapseldings da um die Welt fliegen oder fallen. Also ich habe einmal so ein Ding in Amerika im Science Center gesehen. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, also furchtbar. Ich glaube, ich werde 1000 Tode sterben.
Ja, ja.
Da bin ich keine Heldin.
Na. Ja, und wie gesagt, das war dann noch eine Russin. Und dritte Frau war die Sally Ride. Die war eben die erste von der NASA. Die Sally Ride war auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Sie war Physikerin und hat sogar an zwei Space Shuttle Missionen teilgenommen. Die Tereshkova, die ist nur einmal ins All geflogen. Und das hat ihr auch sehr leid getan. Also sie wollte, wie immer, sie wollte wieder ins All, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und sie ist auch irgendwie immer wieder, hat man es gelesen, dass sie auch bereit wäre, zum Mars eine One-Way-Mission zu fliegen. Mir wäre das wurscht. Also sie ist da sehr so mit Herz und Seele dabei. Aber sie hatte nicht mehr die Chance. Also ich glaube nicht, dass sie mit über 80 jetzt nochmal fliegen wird. Aber
nein, wahrscheinlich nicht.
Voll. Die Sally Ride war eben zweimal. Die Sally war schon als Kind eigentlich schon sehr fasziniert mit Naturwissenschaften, Chemiebaukästen und Teleskopen. Sie hatte aber auch eine andere Leidenschaft, nämlich Sport. Sie war eine sehr gute Tennisspielerin, also die hat auch Turniere gespielt. Das war so, wenn sie nicht irgendwie in die Wissenschaft gegangen wäre, hätte sie das gemacht. Also es war wirklich so eine Entscheidung für sie. Okay, sie hat sich jetzt gegen den Sport und für die Wissenschaft entschieden, aber es hätte auch völlig anders kommen können. Sie hat dann einmal in einem Interview gesagt, so ja, ihre Rückhand war irgendwie nicht gut genug, deshalb ist sie jetzt Astronautin geworden.
Okay.
Ja.
Plausibel, oder?
Ja, das ist eh gut für uns. Sie hat Physik und Englisch studiert auf der Stanford-Uni und hat dann auch einen Doktor in Astrophysik gemacht.
Cool, das wusste ich gar nicht.
Ja, und sie hat in der Studentenzeitung hat sie eine Anzeige von der NASA gesehen, dass sie erstmals Frauen zulassen und Bewerberinnen suchen. Von 8.000 BewerberInnen schafften es 35 in die Ausbildung und davon waren aber nur 6 Frauen, also die Sally und 5 andere Frauen. Nach einem Jahr Training ist sie auch schon ausgewählt worden für die Challenger-Mission. Dann waren noch einmal 4 Jahre Training und 1983 war es dann für sie soweit. Und sie ist mit der Challenger vom Kennedy Space Center in Richtung All geflogen. Und sie war nicht nur die erste Frau damit, also die erste Frau von der NASA, also in Amerika, sondern sie war auch das bislang jüngste Mitglied von einer Space Shuttle Crew. Sie war damals nämlich nur 32 Jahre alt.
Mhm.
Also eigentlich bin ich noch zum Beispiel voll jung. Ich habe noch voll viel Zeit, Astronautin zu werden.
Na dann, auf geht's.
Ja, und was sehr spannend ist, also spannend, es ist voll traurig, aber spannend darüber mal zu überlegen, das war in den 80er Jahren, das ist jetzt nicht so wie deine Astronomin in den 40er Jahren, sondern 80er. Und sie hat aber extrem depperte Fragen von Journalisten kriegt. Also ich meine, da fliegt jemand ins All und was stellen die Leute für Fragen? Die haben sie gefragt, ob sie einen Kinderwunsch hat, ob der Flug nicht ihre Fortpflanzungsorgane schädigen würde,
okay.
Ob sie sich im Weltall schminken will und ob sie eigentlich weint, wenn irgendwas schief geht in der Mission.
Okay, also was gut.
Was für blöde Fragen. Sie hat einen ziemlich coolen Roboterarm entwickelt gehabt. Und statt irgendwie über die Erfindungen zu reden, ist über solche absurden Sachen geredet worden. Plus, es gibt dieses sehr berühmte TikTok, was so viral gegangen ist, wo es auch um die Sally Ride geht, wo es darum geht, dass die NASA sie angeblich gefragt hat, ob 100 Tampons genug sind für 6 Tage im Weltall. Mhm. Und das ist so super, weil es hat so gesagt, das sind halt literally Rocket Scientists und die wissen halt nicht, wie der weibliche Körper funktioniert und ob man in 6 Tagen 100 Tampons braucht. Also ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes tun. Ich finde dieses TikTok sehr witzig. Also es ist eigentlich so ein Lied.
Ich überlege gerade, wie lange ich mit 100 Tampons auskommen würde. Auf jeden Fall sehr lang.
Länger als 6 Tage.
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise ich würde auch dafür sorgen, dass wenn ich ins All fliege, dass ich genau in den 6 Tagen nicht meine Tage bekomme.
Ja, du kannst es ja dir nicht aussuchen, wann du ins All fliegst, aber was ich mal nachgelesen habe, ist, dass die meisten Astronautinnen halt einfach Hormone nehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat ja damals verhüten. Auch schon die Pille gegeben. Genau, ich würde das auch so machen, ja.
Ja.
Ich verstehe das total. Ich hätte auch keinen Bock drauf, da meine Tage zu bekommen, wenn ich gerade im All bin.
Ja, voll. Also es gibt Wege auf jeden Fall. Aber sie wurden anscheinend nicht jetzt geschickt, die 100 Tampons, aber sie haben sie halt gefragt und das ist halt echt eine traurige Frage irgendwie.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Das klingt so absurd. Dass
doch,
das schon, ja.
Doch, wirklich.
Ich will das nicht glauben.
Also ich habe eben gelesen, dass sie es nicht geschickt haben, aber sie haben sie halt gefragt.
Ja, ich kenne es auch nur, genau, dass sie gefragt haben. Ja.
Genau, aber ich meine das sicher. Geh mal rum und frag Männer, was sie glauben. Also da gibt es immer wieder so Interviews auf der Straße, wo sie Männer, meine junge Männer so fragen, kann man mit einem Tampon, kann man pinkeln, also können Frauen pinkeln und dann sagen, na, man muss zuerst das rausnehmen. Also es ist so ganz basic, ja, Unwissenheit über den weiblichen Körper.
Ja, ich meine, es ist halt einerlei so, okay, dass man über die praktische Anwendung von Tampons vielleicht jetzt nicht unbedingt, wissentlich ist, wenn man ein Mann ist, das kann ich mir noch einreden lassen, aber man sollte halt ein bisschen so die Basics über den weiblichen Zyklus sollte man schon wissen. Okay, aber gehen wir weiter.
Ja, sie ist dann nach 147 Stunden wieder zurückgekehrt auf die Erde und ihr hat es voll getaugt. Sie meinte, es war der größte Spaß ihres Lebens.
Sehr cool.
Und sie ist dann noch ein zweites Mal geflogen und dann war die schreckliche Challenger-Katastrophe. Und da hat sie gewusst, na, sie wird nicht mehr ins All fliegen, weil es wurde dann eine Zeit lang ja auch ausgesetzt. Und sie hat dann mit ihrer Partnerin, also das hat man erst nach ihrem Tod erfahren, dass sie nicht nur die erste amerikanische Frau, sondern sie war auch die erste LGBT-Person im Weltall.
Wow. Wow.
Ja. Sie hat nämlich eine Partnerin gehabt, seit 27 Jahren, die ist halt als ihre Geschäftspartnerin Tam aufgetreten, aber ihre Schwester hat bei der Todesanzeige das offenbart, dass das ihre Lebenspartnerin war. Und sie hat dann gemeint, dass sie hofft, dass diese Nachricht, dass eine amerikanische Heldin lesbisch war, das für Jugendliche leichter macht, mit ihrer Homosexualität umzugehen. Ja. Finde ich auch irgendwie recht schön. Und sie hat eben mit der Tam ein Unternehmen gegründet, Sally Ride Science, wo sie Unterrichtsmaterialien für Kinder gemacht haben und Kinder für und vor allem Mädchen für Naturwissenschaft begeistern wollen.
Ja, ich finde das ganz toll, ja. Ich finde es halt arg, dass sie halt das Outing erst mit der Todesanzeige hatte. Ich muss jetzt gerade denken an die Serie For All Mankind. Hast du die gesehen zufällig? Ist auf Apple TV gelaufen. Ja, das ist, spielt in so einer alternativen Realität, wo die Russen als erstes am Mond waren. Und die haben auch eine Astronautin, die lesbisch ist und die auch ewig lang damit kämpft quasi, eben ob sie sich outen soll oder nicht, weil sie halt auch diesen Druck hat irgendwie, ja, weil sie halt eben sich selbst verleugnen muss, ja. Und da gibt's auch eine Szene, wo sie sich dann eben jemanden offenbart oder anvertraut eigentlich und der halt total fast auszuckt und dann gesagt, sie soll das auf keinen Fall sagen und warum sie das jetzt ihm gesagt hat, weil er jetzt mit diesem Wissen irgendwie leben muss und so und die da ganz lang gehadert hat. Und wird dann aber in späterer Folge sogar Präsidentin von den Vereinigten Staaten und outet sich dann später aber auch. Ja. Also sie hat dann auch eben so eine längere Liebesgeschichte mit jemandem und das habe ich jetzt gerade denken müssen. Ja. Also,
was ich so gelesen habe, ist, dass sie halt einfach gern Sachen privat gehalten hat, aber ja, ich denke schon, dass es auch was damit zu tun gehabt hat, dass sie halt gefürchtet hat, dass da negative Reaktionen kommen.
Ja, leider muss man damit rechnen, ja.
Ja, ihr Umfeld wusste sie, ihr engeres Umfeld, aber sie hat halt das nicht öffentlich gemacht, ja. Und das war eben in den 80er Jahren. Jetzt gehen wir weiter in den 90er Jahren, das ist ja nicht noch gar nicht so lang her. Da ist nämlich die erste schwarze Frau, die erste afroamerikanische Frau ins Weltall geflogen, nämlich Mae Jemison. Und die lebt auch übrigens noch. Also die Sally Ride ist 2012 gestorben. Die Tereshkova, die lebt eben auch noch, die ist schon 1937 geboren, aber lebt noch. Und die Mae Jemison ist 56 geboren. Sie war eben mit der Space Shuttle Mission Endeavour. Ich sage sicher falsch, wie sagt man? Endeavour.
Endeavour, hätte ich jetzt gesagt.
Endeavour, okay, danke. Im Weltall.
Das Space Shuttle habe ich übrigens live gesehen. Das war cool.
Oh.
Ist eben im Science Center in Los Angeles zu sehen und da bin ich hingepilgert. Ja, das war sehr cool.
Cool. Ja, ihre Eltern waren auch aus relativ einfachem Hause. Ihre Mutter war Schullehrerin, ihr Vater war Tischler. Die kleine Mae war aber schon von Kind an sehr talentiert, hat sehr viele Interessen gehabt, also von Archäologie, Astronomie, Medizin, Tanz, hat sie sehr viele Sachen gemacht und sie hat die Leute immer verdutzt, weil sie als Kind schon gesagt hat, sie möchte Wissenschaftlerin werden. Alle hatten irgendwelche, weiß nicht, Feuerwehrmann und keine Ahnung, Tierärztin und sie hat gesagt, sie will Wissenschaftlerin werden. Sie hat auch schon mit 16 maturiert, also die war echt sehr klug, glaube ich. Und sie war auch großer Fan von Star Trek. Da hat sie schon als Kind so ein bisschen geträumt davon, auch einmal ins Weltall zu fliegen. Sie hat dann aber ihr Studium in Chemical Engineering und in Afro-American Studies gemacht. Also man sieht da auch wieder, sie hat einfach so viel unterschiedliche Interessen gehabt. Und nebenbei war sie auch noch in der Tanz- und Theatergruppe und sie war die Führerin von dem Black Student Union. Und dann musste sie sich aber entscheiden, okay, was macht sie jetzt ihren Abschluss? Da gibt es in Amerika, ist das ja so zweigeteilt, dieses Studium. Am Anfang macht man dieses Vorstudium und dann kann man zum Beispiel Medizin studieren. Und sie hat sich für Medizin entschieden, obwohl sie auch sehr leidenschaftliche Tänzerin war. Und da, vielleicht habe ich das mal erzählt, dieses Zitat. Ihre Mutter hat nämlich zu ihr gesagt, you can always dance if you're a doctor, but you can't a doctor if you're a dancer. Und ich fand das irgendwie ein sehr passendes Zitat, weil ich mir das damals auch so ein bisschen gedacht habe, als ich mir entscheiden musste, was ich studieren will, ob ich irgendwas Technisches mache oder Politikwissenschaft. Da haben wir gedacht, ja, mit Politik kann ich mich immer auseinandersetzen in meiner Privatzeit, aber das Technische, ja, eher wahrscheinlich nicht. Es gibt auch einen sehr interessanten Podcast von ihr, den werde ich auch verlinken, die TED Talk, genau heißt das, wo sie auch sagt, so ja, ich hatte, man muss einfach eine Decision machen. Sie meinte, man kann viele Sachen im Leben machen, aber man kann nicht alles machen. Man muss einfach Entscheidungen treffen. Und das konnte ich sehr nachvollziehen, weil ich, ja, wie wir eh heute geredet haben, einfach am liebsten alles machen würde. Und
ja, ich kenne das.
Ja, voll unterschiedliche Sachen und dann sich für einen Bereich entscheiden, ist immer sehr schwierig.
Ich hätte so gerne einen Klon, der da irgendwie so die Brötchen verdient für mich und ich kann die ganzen anderen Selbstverwirklichungssachen machen und mich auf das konzentrieren, das wäre voll praktisch.
Ja, voll, aber eben auch so diese unterschiedlichen Sachen. Mhm. Also eben, wenn man so in einem Bereich bleibt und macht man nur irgendwas Technisches oder nur immer irgendwas Astronomisches, aber ja, ich würde halt gern alles machen, von Politik bis Sprachen bis, ja, es ist sehr schwierig.
Ich würde gerne mehr Kreatives machen. Also bei mir ist es auch immer so das Kreative und das und die Astronomie, was da so in diesem, wo das Pendel immer so hin und her schwankt.
Und was kreativ, so malen?
Nein, ich mache recht viel in Fotografie. Ich mache Zyanotypien und Collagen mache ich auch recht viel und gerne, genau, ja.
Ja, kreative Sachen, das ist was ich gar nicht kann. Ich versuche Klavier zu lernen. Ich habe davor nie ein Instrument gespielt. Aber ich tue mir schwer. Irgendwie. Okay. Das wurde bei mir nie gefördert, leider als Kind,
in Mathematik. Bei mir auch nicht. Also ich habe auch kein musisches Talent, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe Blockflöte im Kindergarten gespielt. Ziehharmonika hatte ich noch eine ganz kurze Karriere in der Volksschule. Ja, aber das war alles. Ja. Bin da kein Hidden Talent oder irgendwie ist nichts zum Vorschein gekommen bei mir.
Aber eben, ich finde, es geht ja eben auch gar nicht darum, dass man voll super wird, sondern ich finde es halt gut, wenn man sein Gehirn und überhaupt seine Persönlichkeitsentwicklung mit vielen Einflüssen irgendwie füttert. Und da finde ich super, wenn man halt Sport macht, was Kreatives, ein Instrument oder irgendwas anderes Künstlerisches, was so für die Gehirnzellen gut ist. Also ich finde gut, wenn man da unterschiedliche Sachen macht. Das finde ich super. Ja, und diese May, die hat eben auch sehr viel Sachen gemacht. Sie ist dann aber eben Ärztin geworden, war dann auch sehr viel unterwegs als Ärztin in Kuba, in Thailand, auch in Sierra Leone und in Libyen, glaube ich, im Friedenstrupp. Also die hat sich da sehr engagiert für Entwicklungsländer. Und sie betont das auch in ihrem Interview, dass man Menschen nicht so eindimensional sehen kann. Es ist nicht nur die eine tolle Sache, die ein Mensch gemacht hat, sondern es gibt ein Leben, was sie davor hatte. Und das hat die Person erst dann dahin geführt, wo sie dann hingekommen ist. Und es gibt auch ein Leben danach. Deswegen betont sie oft so ihre Erlebnisse in Sierra Leone und all diesen Ländern und was sie da erlebt hat. Aber sie hat nie diesen Kindheitstraum vergessen. Und beim zweiten Antritt ist sie dann auch in das Programm von der NASA aufgenommen worden. Sie hatte aber so wie wir Höhenangst, die musste sie aber dann überwinden. Ja, ist dann eben auch ausgewählt worden 1992 für das Space Shuttle Team und war dann 190 Stunden im Weltall, 127 Erdumdrehungen hat sie gemacht und sie hat ganz viele Experimente gemacht mit Fröschen und Hornissen zum Beispiel, hat sie erzählt. Oder sie hat auch untersucht, wie man diese Nebenwirkungen eben von dieser, wie wär's, Höhenkrankheit, Allkrankheit?
Eine Weltraumkrankheit, ja.
Weltraumkrankheit, wie man das dagegen wirken kann, ob zum Beispiel Meditation hilft. Mhm. Ist sie drauf gekommen, ja, das hilft zum Beispiel. Nach einer Zeit ist sie dann aber ausgeschieden aus der NASA und hat eben, wie recht viele Astronauten anscheinend, sich engagiert, dass sie Jugendliche und vor allem Mädchen die Wissenschaft näher bringen will und sie dafür begeistern will. Und sie hat sich auch immer eingesetzt dafür, dass die modernen Technologien für Menschen in Entwicklungsländern näher gebracht werden und denen was bringen und gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Und für sie war das ein toller Erfolg. Sie war auch in einer Folge von Star Trek Generations anscheinend. Aber du bist ja eher so Star Trek-Fan, oder?
Ja, ich bin bei beiden eigentlich ganz, also bei Star Wars und Star Trek zu Hause.
Ja, Star Trek habe ich ja keine Ahnung. Deswegen. Aber sie war da dort und ihr letztes Projekt, was sie hat, das ist sehr, ja, interessant. Das heißt nämlich 100 Year Starship. Hast du von dem schon mal was gehört?
Nein.
Sie hat so eine Initiative gestartet. Sie möchte in 100 Jahren Menschen zu einem anderen Stern bringen. Mhm. Hört sich immer völlig verrückt an. Und sie redet halt eben in diesem Star Talk, redet sie mit dem Neil deGrasse Tyson drüber. Mhm. Es ist so, dass es zur Zeit, also ich finde das so spannend, weil er halt dann auch so, ich glaube, er kann es nicht so ganz begreifen, was sie halt da sich vorstellt. Dass es zur Zeit dauert 50.000 Jahre circa mit dem schnellsten Gerätschaft, was wir haben, bis Alpha Centauri. Und ihre Vision ist es, in 40 Jahren das zu machen.
Okay,
das heißt, man braucht ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit. Und sie meint halt, es geht jetzt auch nicht so um dieses Ziel, sondern es geht hier mehr darum zu analysieren, was für Probleme, auf welche Probleme werden wir stoßen am Weg. Und sie will ganz viele Leute aus sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen irgendwie einbinden, zum Beispiel eben die Medizin, wenn du 40 Jahre lang wohin reist und wahrscheinlich aber nicht mehr zurück. Okay. Was bedeutet das für die medizinische Versorgung und was heißt das technisch? Und ja, für sie ist das mehr so ein, der Weg ist das Ziel und man braucht so eine Vision. Man muss bis an die Grenzen von dem Machbaren irgendwie gehen, meint sie. Sie, also ihre These ist, der Grund, warum wir nicht beim Mars sind, ist kein technisches Problem, sondern es gibt einfach zu wenig Aufmerksamkeit dafür oder definitiv, Interesse daran. Was ich ja sehr gewagt finde. Also ich weiß es nicht, ob ich da, ich habe vielleicht zu wenig Einblick, aber ich meine, ja.
Na, ich glaube das total. Also ja. Einfach weil du siehst, wie die Bestrebungen waren damals, wie so ein, also wie quasi in dieses Race war, ja, dass es eben wer als erstes am Mond ist mit UdSSR und USA und so, und die werden halt wirklich, die wollten das, die haben ordentlich viel Geld reingepulvert. Mhm. Und danach ist halt einfach das Interesse geschwunden und dann hat man einfach nicht mehr investiert. Und jetzt zum Teil muss man ja oft Technik auch neu überlegen, ja, weil man vieles auch gar nicht mehr weiß, wie was irgendwie funktioniert oder sowas. Weil das so eingeschlafen war, das Programm. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn da jetzt vielleicht nicht auf dem Level, wie es damals war, weil es wirklich extrem hoch war, aber wenn du dir eben anschaust, was da jetzt oft so die Gelder sind, jetzt eben zum Beispiel für die NASA jetzt nur, ja, oder auch in anderen Ländern, das ist ja relativ wenig eigentlich, ja. Und wenn man da mehr investiert hätte oder da die Aufmerksamkeit, das Interesse größer gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, also dass wir da schon bei Weitem weiter wären. Also wenn du auch, wenn du Bücher liest von damals, ja, so, das ist jetzt, das habe ich so gerne, so alte Bücher da so. Und dann liest du in diesen Büchern auch immer diesen Spirit von damals, ja, dieses Erobern da jetzt irgendwie, okay, wir erobern jetzt den Weltraum, ja, also was kommt dann nach dem Mond, dann kommt Mondstationen und dann nächste Station ist dann der Mars und so. Und die, also die ganzen, also wenn du dir die Literatur liest, die sind alle davon ausgegangen, dass wir da im Jahr 2000, da haben wir schon Marskolonien oder so, ja, einfach weil das so, wenn du so raufskaliert hättest von damals einfach, ja, glaube ich, hätten wir halt schon viel größere Schritte machen können. Ja. Das ist immer auch, jetzt komme ich wieder zu dieser Serie zurück, bei ihm For All Mankind, da ist das so ein bisschen dann eben auf einem höheren Level geblieben, ja, und die sind dann eben schon also in den späteren Staffeln durchaus am Mars und haben Marskolonien, weil die da einfach immer länger dieses, die haben dann Mondstationen errichtet, also die haben dann mehr an dem dann weitergearbeitet, quasi in dieser alternativen Welt, also ich glaube das auch, ja.
Aber ich halt gehört habe, dass das einfach, das haben wir glaube ich eh mal geredet in deiner Folge, über die Analogmissionen, dass das von der Strahlung her, die man abbekommt, einfach so eine andere Größenordnung ist. Natürlich kann man abschielten und was weiß ich, aber dann hast du halt so viel mehr Gewicht und dann brauchst du so viel mehr Energie, dass das einfach, ja, schwierig ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Idee, die ist halt, ja, die jetzt verfolgt wird, aber es fehlt jetzt noch was sehr viel Näheres. Es fehlt nämlich die erste Frau am Mond. Also ja, 2024 hat es noch gar keine Frau am Mond geschafft. Aber es gibt ja jetzt eine Mission, genau. Artemis ist geplant.
Vielleicht ändert sich das bald, ja.
Genau, ja, wenn das nicht dauernd verschoben wird. Weil es hat eigentlich geheißen 2024, jetzt heißt 2026.
Die Weichen sind gestellt.
Ja, voll. Und da soll die Christina Hemmer-Koch, Koch soll die erste Frau am Mond werden. Und was ich aber spannend finde, ist, es gibt eine ESA-Studie, die Argumente für mehr Frauen im Weltall aufzählt und die sagen nämlich, dass der weibliche Stoffwechsel viel effizienter arbeitet und ein weibliches Viererteam bei einer Langzeitmission von 1080 Tagen würde 1700 Kilo weniger Nahrung brauchen als ein männliches Viererteam.
Na, wenn das kein Argument ist, wo jedes Gramm zählt.
Ja, und das würde so nicht nur Platz, sondern 150 Millionen Dollar sparen. Also das ist immer, ja.
Ja.
Aber ja, vielleicht wird eben die Christina Hemmer-Koch, das ist auch eine sehr spannende Person, sie war nämlich schon 328 Tage im All, sie ist zur ISS geflogen. Und ist auch noch immer die Frau mit dem bislang längsten Weltraumaufenthalt. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, so, weil wir immer geredet haben, wie wird man denn so Astronautin? Sie hat Physik und Elektrotechnik studiert und sie war auch zum Beispiel bei Antarktis-Programmen von der USA. Also man muss, glaube ich, an so Orge-Orte fahren. Also wenn einem schnell kalt wird wie mir, ist naja.
Das, glaube ich. Ja, ich glaube, dass dir das einfach einen Vorteil bringt in der Bewerbung, ja, weil gerade wenn du so eben Antarktis oder so Programme bist, das sind ja auch so ein bisschen Ausnahmesituationen. Du bist da sehr lange isoliert und ja,
voll.
Also das bringt dich einfach, also, ja, wie wir es auch schon hatten damals bei der, wie wir mit der Annika gesprochen haben, der Analogastronautin, ja, ich glaube, dass das einfach solche Sachen kommen da sehr nah ran an solche Missionen und das, glaube ich, bringt da schon einen Vorteil.
Ja, voll.
Hatte die österreichische Astronautin, die ja in dem Reserveprogramm von der ESA ist, die hat ja auch, glaube ich, war auch bei der auf der Antarktis oder sowas.
Ah ja.
Ja.
Schon spannend. Und auch ein Funfact über die Christina. Wenn man in Wikipedia eingibt ihren Namen, steht so Ehemann und steht so Robert Koch. Und wenn man draufklickt, dann kommt der Robert Koch, der 1843 geboren ist, der deutsche, ja, ja. deutsche Arzt. Also irgendwas hat er mit dem Verlinken nicht ganz funktioniert. Ja. Also,
das ist schon ein bisschen ein großer Altersunterschied, oder?
Weil ich mir gedacht habe, so, was macht denn so der Mann hinter der Frau? Weil sonst ist immer nur die Frau von irgendeinem berühmten Typen.
Mhm.
Und man dachte, macht der irgendwas Beeindruckendes? Ja, weiß man nicht. Das heißt, wir hoffen auf weitere Pionierinnen und die erste Frau am Mond.
Ja.
Und vielleicht am Mars.
Schauen wir mal. Müssen wir es mal generell hinschaffen, ja. Aber ich finde das cool, dass da auch diese Studie von der ESA rausgepackt ist. Also die kannte ich nicht und das finde ich sind schon schlagende Argumente.
Ja.
Na, generell, also das ist, es gibt überhaupt keine Gründe, die da dagegen sprechen sollten, warum da Frauen nicht gleichberechtigt teilnehmen sollen. Wenn es denn passt, ne?
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Also es ist, weil ja auch immer so beim Weltfrauentag immer wieder aufkommt, ja, was muss man noch machen? Ist ja schon alles erreicht irgendwie, ja. Sage ich mal, nein, leider nicht.
Ja, mein Lieblingsargument. Genau zu dem Thema habe ich eben dieses Jahr ein Posting gemacht auf Instagram, weil ich mir gedacht habe, so was ist das, was man immer wieder hört beim Internationalen Frauentag. Ja, so, wozu braucht es denn noch? Wir sind eh schon alle gleichberechtigt. Und da habe ich mir gedacht, was überzeugt Menschen? Statistiken. Und dann habe ich so ein paar Statistiken ausgekramt und gepostet. Aber ja, bei uns ist die Statistik, habe ich vorher schon vorgelesen, über 600 Leute waren schon im Weltall und noch nicht einmal 100 Frauen. Aber ja, das wird schon werden. Aber ich glaube, ich werde es nicht machen. Müssen nee. Andere machen.
Nein, du programmierst ja meinen Weltallflug dann.
Ja, genau, stimmt, haben wir schon ausgemacht. Ja.
Genau. Cool. Aber ich mache das alles erst, wenn das, ich warte noch auf den Weltraumlift. dann fliege ich ins All quasi.
Ja, passt.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja.
Ja, na, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja, danke dir, dass du uns da diese tollen Einblicke gebracht hast.
Sehr gern.
Ich finde, das sind sehr bewundernswerte Frauen, sehr tolle Frauen, inspirierende Frauen auch. Also sie haben wirklich sehr viel geleistet auch und sehr viel Pioniersarbeit auch geleistet. Also ich finde das immer wieder bewundernswert und beachtenswert. Also kann man gar nicht oft genug darüber sprechen, ja.
Eben, ich hab das eh gut gefunden, wo ich halt zu dir gemeint habe, ja, aber der Frauentag, der war dann ja schon. Und dann hast du gemeint, ja, aber bei uns ist ja jeden Tag Frauentag in unserem Podcast. Oder zumindest, wie du gesagt hast, der März in den USA, glaube ich, sagen die, der Women's History Month. Also man kann den ganzen März.
Ja, eben. Ja, das passt
kann
schon.
Kann man da diesen Schwerpunkt setzen.
Ja.
Das finde ich schon ein gutes Zeichen.
Apropos sprechen, man kann dich irgendwo sprechen hören demnächst, oder?
Ja, und mit Bild.
Mit Bild,
in live sogar.
Bild und Ton und live, wow, okay,
gut, sprechen.
Das ist eure Chance, Elke live zu sehen, hören.
Ja, Wahnsinn. Na, aber es ist vor allem auch eine generell coole Veranstaltung, nämlich die lange Nacht der Forschung ist im Mai, es ist noch voll lang hin, aber um halt auch ja mal zu erwähnen, was ich sonst noch alles mache, ist zum Beispiel die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat mich eingeladen, dass ich einen Talk halte bei der Langen Nacht der Forschung, eine halbe Stunde lang, am 24. Mai um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten vom ÖAW, die voll schön sind und voll prunkvoll und
ja,
sehr cool. Und da rede ich über Verschwörungsmythen. So ein bisschen so, was ich so erlebt habe auf Social Media, welche mir so nahe gelegt wurden und wie man da entgegnen kann und warum zum Beispiel die Masernimpfung nicht oder warum Leute glauben, dass die Masernimpfung Autismus auslöst. Genau. Und ich glaube, nach mir redet der Martin Moder, Also, und ich glaube, am selben Tag ist auch noch der Oberhummer Award, gell?
Ja, oder? Das stimmt, ja. Da darf ich aber, glaube ich, noch nichts sagen. Da darf ich, glaube ich, noch nichts sagen, ja.
Ach so, okay, na, ich dachte, das ist alles schon öffentlich.
Ja, also das Programm wahrscheinlich schon, dass es da die Verleihung geben wird, genau. Ich weiß auch nicht, ob ich zu deinem Talk kommen kann, weil ich habe schon zugesagt, dass ich da beim Oberhummer Award dabei sein werde, also nur im Publikum.
Ja, es überschneidet sich, glaube ich,
ja, wahrscheinlich,
weil ich glaube, das ist um 19 Uhr. Ich will natürlich auch zum Award. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viel andere noch spannende Programmpunkte, die man sich anschauen kann mit Lange Nacht der Forschung. Ist natürlich eintrittsfrei überall. Es dauert noch ein bisschen.
In Wien ist das alles, ja.
Ach so, ja, natürlich. mein Wien-Zentrismus.
Ja, der Name der Welt.
Ja. Ja, ich finde schon.
Ah ja, na gut. Okay, ja, dann bleibt uns eigentlich nur mehr noch zu sagen, danke. Und zwar wisst ihr ja, dass wir bekommen ja kein Geld für diesen Podcast. Also egal auf welchen Plattformen ihr uns hört oder ob ihr Premium-Abos abgeschlossen habt oder auch nicht abgeschlossen habt und auf Spotify Werbung hört, wir bekommen nichts davon. Ja. Deswegen sind wir auch immer sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr uns Spenden zukommen lasst. Und das hat diesmal auch wieder jemand getan. Und zwar ganz, ganz großes Dankeschön an Harald, der uns eine großzügige Spende über PayPal zukommen hat lassen. Vielen lieben Dank. Ihr könnt uns aber natürlich auch über Steady und Patreon etwas zukommen lassen. Und zwar kann man da ein Abo abschließen. Das hat der Norbert gemacht. Vielen lieben Dank, Norbert. Und ja, und ansonsten natürlich freuen wir uns auch über Likes oder wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt, das hilft uns natürlich auch. Also wenn ihr das alles toll findet, was wir tun und den Podcast gerne hört, dann sprecht darüber mit euren Freunden, Freundinnen. Spread the word. Und natürlich könnt ihr auch mit uns reden. Und zwar könnt ihr uns natürlich Fragen schicken, Anregungen oder sonstige, ja, Inspirationen, Kritik, ja, vielleicht. Auf jeden Fall könnt ihr uns eine Mail schicken und zwar an kontakt@cosmiclatte.at oder natürlich findet ihr uns auch auf Instagram und auf X oder Twitter, wie man früher gesagt hat.
Und mich hört ihr wahrscheinlich übernächste Folge wieder. Außer es gibt aus welchen terminlichen Gründen, dass man das sich mal verschiebt, aber generell werde ich circa jedes zweite Mal vorbeischauen. Aber Diana ist eine sehr, sehr gute Vertretung, also die ist echt super.
Ja, macht das sehr viel Spaß mit dir auch, das Aufnehmen. Genau. Na gut, dann hören wir uns übernächstes Mal wieder, Elke. Und genau, und ansonsten die anderen höre ich dann wieder in 14 Tagen bei Cosmic Latte. Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao. Die Mira ist auch hier.
Sehr schön. Die
Mira, sagst du Hallo? Nein. Schauen wir, ob sie heute irgendwas anstellen oder
ob sie brav sind. Genau.